Ja, Lisa, das ist schon ein spezieller Ort hier am Lech. Im Gegensatz zu den anderen Flüssen, die ich so kenne, ist es einfach komplett unverbaut und irgendwie wild hier.
Ja, der Fluss hat unglaublich viel Platz zu fließen. Und in dieser Episode finden wir heraus, warum das für die Tiere und Pflanzenarten so unglaublich wertvoll und schützenswert ist.
Genau, wir sprechen mit zwei Personen, die einen ganz besonderen Bezug zum Lech haben.
Zum einen mit Nora Schneider vom Naturpark Tiroler Lech. Sie erklärt uns die ganzen naturkundlichen Besonderheiten hier.
Und Toni Knittel, genau, the one and only Blutschink. Auch er war damals mitverantwortlich, dass der Lech heute so natürlich ist, wie er ist.
Und es gibt auch noch Musik von ihm.
Hörausflüge, der Tiroler Reisepodcast.
Wir sind jetzt hier am Balkon des Naturparkhauses auf der Klimtbrücke, sagt man, gell? Vielen Dank, liebe Nora, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Naturpark Tiroler Lech.
Danke. Ja, Nora, hier am Lech, da sind wir an einem sehr besonderen Ort, weil es ist ja einer der letzten wilden, größtenteils unverbauten Wildflüsse der Alpen. Und jetzt ist es was, wenn man sich die Karten Europas anschaut, ist es wirklich was nicht sehr Häufiges. Oft sind es diese geraden blauen Striche, während hier ist einfach der Fluss sozusagen fließen darf. Kannst du uns kurz erklären, warum das eigentlich so selten ist inzwischen?
Also insgesamt sind Flüsse selten geworden, weil sie natürlich verschiedenen Interessen auch weichen. Also die Menschen haben viel die Flussräume verbaut, sie wurden immer enger. Auch in Hinsicht auf den Hochwasserschutz hat man sie verbaut, hat man sie reguliert. Und heute weiß man aber, dass der beste Hochwasserschutz eigentlich auch ist, den Flüssen wirklich Raum zu geben. Und so in diesen ganzen verschiedenen Interessenskonflikten sind die Flüsse eigentlich immer mehr geschwunden in dem, was ein Wildflusscharakteristik eigentlich ist. Wenn er sein Flussbett formen kann, wenn Geschiebe nachkommt, wenn Wasser nachkommt, es Schotterbänke sich bilden können, Auwälder drumherum auch durchströmt werden, dann wird es so in Richtung wieder der Wildflusslandschaft zurückgehen.
Also eigentlich so ganz verästelt auch ein bisschen, oder? Also
genau, es ist ein ganz dynamisches System. Der Fluss meandriert, der Fluss prägt die Landschaft, gestaltet sie immer wieder neu. Also die Wasserschwankungen sind natürlich übers Jahr verteilt und die bilden dann ganz verschiedene Lebensräume auch, wo unterschiedlichste Arten vorkommen und eine enorme Vielfalt, also an Lebensräumen selbst, wie jetzt das Flussbett selber, das Flusswasser, die Uferbereiche, die Auwälder und auch die ganzen Seitentäler, die das Flussbett natürlich speisen mit Geschiebe und Wasser. Also ich stelle es mir mal ganz gerne vor, wenn man von oben auf so ein Flusssystem, auf ein wildes Flusssystem schaut, dann ist es eigentlich ein Wassernetzwerk. Der Hauptstrom wird gespeist durch ganz viele Nebenarme und nur so funktioniert dann dieses dynamische, in sich intakte System.
Und wenn man hier von oben auf den Lech schaut oder auch bei Forchach von der Brücke runter, da ist es so breit, man hat das Gefühl, er nimmt fast das ganze Tal ein. Dass das gelungen ist, dass der Lech hier so viel Platz hat. Das war ja aber nicht immer klar, oder? Da hat es viel gebraucht, hat sich auf die Bevölkerung eingesetzt, dass es hier jetzt ein Naturschutzgebiet gibt.
Natürlich, ein Fluss nimmt auch Raum ein. Und da gibt es natürlich dann auch Konflikte. Hier waren die Menschen natürlich auch, im Jahrhunderten zuvor, extrem arm und auch abhängig vom Land. Also auch von Wald, aber auch Siedlungsraum, von Landwirtschaft. Und da war auch immer ein Bestreben, diesen Fluss auch zu regulieren, damit man eben auch seine Existenz erhalten kann. Und deswegen wurde der Fluss auch teilweise verbaut. Er wurde reguliert, eingedämmt. Man dachte auch, das ist der beste Hochwasserschutz, dass man das Wasser schnell abströmen lässt, dass man Handhabe hat über die Natur und diese Kraft, die der Fluss mit sich bringt, dass man die auch zähmt. Und hier wurde dieses Tal wurde dann nie extrem reguliert, aber er war natürlich in gewisse Bahnen auch gezwängt. Und das sieht man auch heute noch hier und da. Aber es haben auch ganz große Renaturierungsprojekte stattgefunden. Weil seit 2000 gehört dieses Schutzgebiet zum Natura-Netzwerk 2000 und es ist Naturschutzgebiet. Und da in diesem Zuge haben große Live-Projekte stattgefunden, die an vielen Stellen des Lechs ihn wieder redynamisiert haben und ihm so seine ursprüngliche Form zurückgegeben haben.
Mhm. ja, wie das damals war mit den Bürgerbewegungen, Bürger- und Bürgerinnenbewegungen und Protesten und so weiter. Ich glaube, eine turbulente Zeit, das hören wir dann später noch vom Toni Knittel. Von dir als Naturschutzexpertin würde mich natürlich interessieren, was sind denn das so für Tiere und Pflanzen, die einfach wirklich auch selten sind und die aber hier wegen der Deregulierung sozusagen weiter existieren?
Mhm. Also ich habe schon gesagt, es ist sehr vielfältig, dieses System. Und ich glaube, es ist auch erstaunlich, weil wenn man zuerst mal auf den Fluss schaut oder gerade im Sommer auf dieses karge Flussbett, auf dieses weite, karge, trockene Flussbett, dann geht man erstmal davon aus, dass hier gar nicht so viel Leben ist. Und oft ist es aber so, dass wenn man dann ins Detail geht und genau hinschaut und auch mit Wissen rangeht, dann entdeckt man enorm viel Leben. Und das ist zum Beispiel jetzt so auf den Schotterbänken. Auf den Schotterbänken, die sind schon ganz spezielle Räume, die Tierarten und Pflanzenarten Raum geben, die sehr, sehr schnell konkurrieren. Heißt, es sind Pionierstandorte. Also jetzt ganz, ganz einfaches Beispiel, die deutsche Tamariske. Das ist eine Zielart und die ist ein Zeiger dafür, dass ein Flusssystem intakt ist. Wenn die Tamariske auf den Schotterbänken vorkommt, dann heißt das, dass diese Schotterbänke immer wieder überflutet werden. Denn sie hat ein extrem tiefes Wurzelwerk und dann ist sie gut im Boden verankert, hat sehr, sehr biegsame Zweige und wenn das Hochwasser kommt, dann strömt es über sie hinweg und sie richtet sich danach wieder auf. Währenddessen aber sind die ganzen Weiden, die vielleicht drumherum sich angesiedelt haben, werden vom Hochwasser weggerissen. Und sie hat dann wieder Licht und Raum und wächst weiter. Und das ist genau dann eben ein Zeiger dafür, dass ein System intakt ist. Heißt also beim Flusssystem auf jeden Fall immer wieder auch Hochwasser, also Niedrigwasserstände, dann wieder Hochwasser. Und so sind das, also haben wir verschiedenste Arten, die dieses Gebiet natürlich auch auszeichnen. Und die sind immer auch Zeigerarten für einen ganzen Lebensraum. Also wenn die da sind, dann heißt das, dass das System an sich dann intakt ist. Und so gibt es natürlich das auch für den Auwald, für die Uferbereiche, für die Seitentäler.
Ich finde es ganz wichtig, dass du das sagst, weil oft denkt man bei einem Fluss nur an das Wasser. Mhm. Aber es gehört so viel dazu, die Uferbänke, die Auwälder, wie du sagst. Und wie passt das jetzt zusammen? Weil es ist ja so ein spannendes Bild. Es schaut aus wie unberührte Wildnis. Das ist natürlich auch anziehend für viele Besucherinnen und Besucher. Wie ist da das Zusammenleben zwischen Naturschutz und den Erholungssuchenden, den Bewohnern hier im Lechtal, aber natürlich auch Urlauberinnen und Urlaubern, die hierher kommen? Mhm.
Ja, ich glaube, da sprichst du was Wichtiges an, weil nochmal ein bisschen auszuholen, ein Fluss oder vor allem ein naturnaher Fluss hat unglaublich viele Funktionen. Also Funktionen für das gesamte Ökosystem, aber auch für uns Menschen, weil er ist natürlich auch ein wichtiger Erholungsraum und ein Lebensraum. Also das ist auch das Spezielle hier. Es ist natürlich auch Lebensraum für die Menschen, die hier leben, die Einheimischen. Und gleichzeitig kommen Gäste, die diesen Raum hier auch schätzen und wertschätzen. Und es sind sehr viele naturverbundene Menschen, die genau solche Naturräume auch aufsuchen. Und die sich dann auch entsprechend verhalten wollen. Die sind wissbegierig, die schätzen diese Landschaft hier wert. Und es ist natürlich auch eine große Faszination, weil Flüsse sind auch Symbol von Freiheit zum Beispiel. Oder sie machen, glaube ich, sehr viel mit uns Menschen.
Es ist ja so spannend auch, du hast den Weitwanderweg erwähnt. Man kann da wirklich am Ursprung, wo so ein kleines Rinnsal dann aus dem Berg mehr oder weniger kommt, entlang wandern, bis der Lech eben hier so breit wird mit den ganzen Zuflüssen, die du erwähnt hast. Ich finde es auch so spannend, an einem Fluss einfach zu sehen, wie etwas so wächst, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch das Schöne, dass man hier den Verlauf miterleben kann. Also er entspringt ja im Lechquellgebirge beim Formarinsee und dann ist er jetzt erstmal ein ganz kleiner Bach, der da quirlig fließt und wird dann langsam immer mehr, also durch Wasser, das dazukommt, wird dann größer und das Gelände ist aber noch relativ steil, heißt, er ist auch ein bisschen schmaler in seinem Verlauf, im Profil. Und dann wird er, wenn das Gelände dann langsam flacher wird, dann prägt sich diese große, weite Flusslandschaft aus. Und das sieht man hier eigentlich auf relativ wenig Kilometer, wie sich der Fluss ganz in seinem natürlichen Verlauf entwickelt. Ja. Und auch im Jahresverlauf, also wenn man hierher kommt, das ist immer anders.
Ich denke mal auch gerade die Farben, oder? Jetzt ist er jetzt eher gräulich-grünlich, sage ich mal. Aber ich kenne auch Fotos, wo er komplett so ganz türkisblau ist.
Ja.
Ja, wie ist das?
Ja, das ist spannend, weil eigentlich ist es jeden Tag anders, wenn man herkommt. Also jetzt heute Nacht hat es geregnet. Jetzt kommt er erstmal ein bisschen als braune Masse daher. Und ist aber innerhalb kürzester Zeit, kann es dann sein, dass er sich aufklart. Und dann sieht man ihn in dieser sehr, sehr schönen türkisfarbenen Färbung. Und das kommt auch daher, dass er einfach so sauerstoffreich und also einfach rein ist. Also es ist ein ganz, ganz klares Wasser. Und das ist, weil er hier einfach noch sehr, ich sage, jung, also hier einfach entspringt dann noch in Vorarlberg und dann in Tirol ja auch noch recht frisch ist. Und dann ist eigentlich so die Mineralien, die in diesem Wasser gelöst werden, die schimmern dann im Sonnenlicht und werden dann ganz, ganz türkisblau. Und es ist so kalt, als dass sich Algen hier ansammeln könnten. Wir dann Algen bringen dem Wasser immer so eine grünliche Farbe.
Also der Lech ist eigentlich immer irgendwie 5, 6 Grad kalt, stimmt das?
Ja,
also das ganze Jahr
ist nur 5 und 8 Grad.
Ja, genau. Und wie ist es, sich da nach dem Wandern die Füße abzukühlen? Wann ist das möglich? Ist das eigentlich gar nicht möglich, weil es ein Naturschutzgebiet ist?
Also als Naturschutzgebiet ist es natürlich Lebensraum für eine extrem große Vielfalt. Und dazu gehört natürlich auch der Mensch. Er ist Naturgebiet und er ist Erholungsgebiet. Und natürlich kann man den Fluss auch, kann man darin warten und kann vielleicht auch mal in den Gumpen baden gehen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade ist Brutzeit, also von April bis Ende Juli ist Brutzeit der Flussuferläufer und Regenpfeifer, zwei ganz besondere Vogelarten, die von weit her hier heranziehen und ihre Jungen aufwachsen lassen. Und in dieser Brutzeit bitten wir die Menschen, informieren sie nicht auf die Schotterbänke zu treten. Gerade auch die zentralen Schotterbänke, die vom Wasser umflossen sind, weil das ist einfach noch so ein Rückzugsraum für wirklich extrem geschützte und vom Aussterben bedrohte Arten. Und da versuchen wir mal eine gute Balance zu schaffen, dass natürlich gibt es auch Räume, wo Menschen dann an den Fluss gehen können, gerade auch an den Brücken. Das sind Räume, wo Menschen auch, die auch auf die Schotterbänke dann gehen. Und so halten wir mal die Balance zwischen Naturschutz und Erholung. Für alle, ne? Also für die Einheimischen als auch für die Gäste.
Ja, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, liebe Nora, für dieses super Gespräch. Neben den vielen Pflanzen und Tieren im Lech gibt es auch noch ein anderes Wesen, ganz ein besonderes. Ich nehme an, du hast den Bluetching schon mal gesehen.
Gesehen noch nicht, aber viel davon gehört.
Okay, ja. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns jetzt die Gors, die alles weiß.
Ja, Klaus, ich glaube, ihr könnt eigentlich ganz froh sein, dass ihr den Bluetching nicht gesehen habt. Das ist nämlich nicht nur ein schierer Teufel, sondern auch ein ziemlich besser. Zumindest, wenn man der Legende glaubt. Die Sage vom Blutschink findet man zwischen dem Lechtal, dem Paznaun, Südtirol und Kärnten. Und je nachdem, wo er daheim ist, schaut er immer ein bisschen anders aus. Schink heißt ja eigentlich Bein. Drum hört man auch von blutrote Haxen, von Bärenzoteln oder auch nur von nackerte Fiers, die aus dem Wasser ausragen und die Leute in die Fluten ziehen. So oder so ist der Blutschink jedenfalls ein Kinderschreck, der gerade die Clan davon abhalten soll, gefährliche oder andere unerwünschte Sachen zu machen. Zu nah ans Wasser zu gehen zum Beispiel oder in die Feldern das Gemüse zu trampeln. Man könnte also auch sagen, dass der Wasserdämon eigentlich ein Beschützer ist. Weil ein Kind, das zu nah an den Fluss geht, vor allem wenn der zu viel Wasser führt, ist schon ziemlich gefährlich unterwegs. Und einer, der sich den Blutschink als Beschützer ganz besonders zum Vorbild genommen hat, ist der Toni Knittel. Der hat seine Band Blutschink genannt und die Sagenfigur zum Hüter des Lechs gemacht. Und wie das genau zugangen ist, kann uns der Toni Knittel selber am besten erzählen.
Ja, jetzt wissen wir alles über das Fabelwesen, den Blutschink. Und die Legende Toni Knittel ist jetzt hier bei uns. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Der andere ist der Blutschink, der beißt. Wir sind der Blutschink, der es nimmt.
Ja, und dein Werk als Musiker, dein Schaffen ist ja mit diesem Fluss untrennbar verbunden.
Ja.
Kannst du mal uns mitnehmen, wie du zum Dialektmusiker geworden bist, um diesen Fluss zu schützen?
Ja. Ich kann ja ganz genau, und zwar am 6.6.1990 hat der WWF eine Tonbildschau vorgestellt, wo man vor allem den Lechtalern selber mit schönen Bildern klar machen wollte, was sie da für einen Schatz haben. Selber ist man oft ein bisschen betriebsblind, weil für uns ist das alles selbstverständlich, auch da drunten diese weißen, weiten Verwilderungsstrecken, ja, Schoderheif, oder? Und wenn das allerdings klar ist, dass da Wissenschaftler aus ganz Europa, aus dem ganzen Alpenraum kommen, um hier ein funktionierendes Flusssystem zu dokumentieren oder zu studieren. Nachher wird man vielleicht ein bisschen mehr darauf aufmerksam, dass man das schützen sollte. Und dann habe ich gesagt, das war aber eine Dumpe-Schau, die war glaube ich 20, 25 Minuten lang. Und ich war der technisch Beauftragte. Das war damals nichts PowerPoint, sondern mit 2-Dia-Projektoren, war ein bisschen knifflig, mit SMT gesteuert. Und dann habe ich mir das daheim aufgebaut und mal selber angeschaut, ganz allein in der Stube. Und dann kommt dieses Bild vom Haarschreck, diese gefleckte Schnarrschrecke, die halt da auf den Stein umeinander hupft. Und der Text war, ja, wenn diese ganzen Projekte kommen, wenn der Lech verbaut wird, wenn die Kraftwerksprojekte kommen, dann ist der weg. Und das hat mich brutal traurig gemacht, weil mit dem Viech bin ich aufgewachsen. Wenn wir da im Lech gebildet haben, musst du dir ein bisschen vorstellen, wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, aber halt nicht am Mississippi, sondern am Lech mit Floß fahren und so weiter. Dann ist der natürlich auf die Steine rumgekupft mit seinem schnarrenden Geräusch. Und dann echt, dann ist der weg. Das darf, nein. Und dann war ich so traurig, richtig traurig. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das schaffe, dass ich diese Emotion wenigstens bei ein paar Prozent von meinen Lechtaler Kollegen und Kolleginnen erzeuge, dann haben wir vielleicht eine Chance. Das probiere ich jetzt mit Musik. Und nachher war klar, es ist ein Lechtaler Thema, es sitzen Lechtaler auf der Bühne, es sind Lechtaler unten, dann singst du nicht auf Englisch und auch nicht auf Hochdeutsch, weil das ist für einen Lechtaler schon die erste Fremdsprache. Und deswegen war klar Dialekt. Und so sind halt diese ersten Lieder entstanden, das Lied vom Blutschink und das Lied vom Haarschreck. Das war bei diesen ersten Auftritten in Holzgau und in Weißenbach am 6. und am 7. Juni 1990 dabei.
Ja, nimm uns doch bitte mal mit in die Zeit. Also ich glaube, es war sicher auch ein bisschen konfliktiv, sage ich mal. Also das war sicher eine turbulente Zeit. Die einen sind dafür, die anderen wollen das Kraftwerk. Erzähl uns doch mal, wie war denn das?
Also heute kriegt man es mehr mit. Die Leute sagen immer, die Leute, das sind so verstritten und die Gesellschaft ist so gespalten. Das war sie immer schon. Du hast es halt nicht so mitgekriegt, weil damals hast du vielleicht diskutiert über Leserbriefe in den Lokalzeitungen. Da hast du immer eine Woche dazwischen. Hinter dir Facebook, überall, da geht es so schnell. Zack, zack, zack. Viele schreiben dann ohne Nachdenken und du hast immer eine Woche Zeit gehabt, um wieder darauf zu antworten. Und es waren sehr viele Diskussionen. Da sind teilweise die Risse durch die Familien gegangen, wo die ältere Generation gesagt hat, nein, wir haben da diese Prämisse, da wo ein Staus hingeht, wo ein Kraftwerk ist und wo ein Lift steht, in Tirol, da geht es den Leuten gut. Das waren vielleicht die 50er, 60er Jahre verständlich. Und dann hat es aber schon langsam auch die Erkenntnis gegeben, langsam wird es viel. Und deswegen war meistens schon die junge Generation schon ein bisschen auf der Bremsen. Und deswegen war das natürlich damals schon, also ich habe zum Beispiel, damals hat ja noch mein Kollege, der Peter Kaufmann, mitgesungen. Und der war erst 19, den wollte ich gar nicht mitsingen lassen, weil ich habe gesagt, du hast keine Ahnung, in was für ein Wespennest wir da jetzt stechen. Ja, wir machen das. Ich war davor Tanzmusiker und ein Tanzmusiker auf der Bühne, Hollerei, machst du jedem recht. Da habe ich gewusst, mit den Liedern machen mir ein paar Leute richtig unbeliebt. Und deswegen wollte ich gar nicht, dass er mitspielt. Und dann am Abend vor dem ersten Auftritt habe ich daheim quasi so eine Art Vorpremiere gehabt vor meiner Familie. Und der Peter war dabei. Und der Peter hat dann den Haarschreck gehört. Da singe ich mit. Da singe ich mit. Das Lied ist so schön. Ich muss da mitsingen. Und ja gut, dann singe ich halt mit. Ist für mich einfacher, wenn wir zu zweit sind, oder? Und das war natürlich dann schon, damals war es ja nicht Facebook, sondern der Anrufbeantworter, wo dann halt so Sachen drauf waren, Trottelsaubleder, versaufen selbst im Lech mit deinem Blutschenk, du Lapp, du Schicher. Solche Sachen waren dann halt drauf. Aber Blutschenk war vielleicht das Auffälligste oder das, wovon man heute noch redet, aber da waren so viele Leute auch im Hintergrund tätig, jeder mit seinem Fachwissen und dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Faktoren hat brutal eine wichtige Rolle gespielt.
Hat dich diese Musik über den Lech im Lechtaler Dialekt ja auch auf eine besondere Reise mitgenommen? Du bist dann natürlich einmal zumindest in ganz Österreich mit deiner Musik sehr bekannt geworden. Hättest du das damals gedacht, dass im Lechtaler Dialekt, der ja schon für uns Tirolerinnen und Tiroler manchmal schwierig zu verstehen ist, das möglich ist, diese Inhalte so weit zu verbreiten, so viele Menschen damit zu erreichen?
Da muss man echt sagen, das ist passiert. Weil, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Musikprojekt auf die Beine stellen, das möglichst im süddeutschen Raum, Bayern, Österreich, dann überlegst du nicht den Namen Blutschink und dann singst du nicht im Dialekt. Und das war eigentlich das Gute. Das war überhaupt nicht die Idee. Die erste Idee war die Lechtaler. Die zweite Idee war dann in Tirol. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Und dann hat sich aber herausgestellt, diese Sprache, wo man gedacht hat, das ist eher Handicap, war in Wirklichkeit ein Vorteil, weil es hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert. Es ist oft so, Austropop oder so, ja, das weiß man oft nicht, ist es der oder der, wenn es wienerisch singen oder steirisch oder so. Aber da hat jeder gewusst, also wenn es irgendwie deutsch ist und man versteht es trotzdem nicht,
noch ist wahrscheinlich Plötzing.
Was würdest du jetzt sagen, so auf in der ganzen langen, langen Musikhistorie, wenn wir einfach von Schutz des Lechs reden, was sind so die prägendsten Songs, die wichtigsten Lieder von dir?
Es war interessant, klar war diese Lechgeschichten und Umwelt das Erste, die Initialzündung. Aber wie wir dann sehr viele Konzerte gegeben haben, da hast du natürlich auch sehr viele Begegnungen. Und wenn du von Haus aus so Radarantennen eingebaut hast für Themen, dann hupft dir natürlich sehr vieles an. Da waren dann sehr viele zwischenmenschliche Geschichten, da waren sehr viele soziale Geschichten. Zum Beispiel mit Blumen in der Scherbe, wo wir 2002 bei der Sonntagsvorscheidung mitgemacht haben. Das war ein Benefizkonzert für Flüchtlinge aus Bosnien. Und wenn du diese Geschichten hörst, was die in diesem Krieg erlebt haben, also als Künstler, da musst du dann daheim das irgendwie dir von der Seele schreiben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du irgendetwas singst, was dich selber berührt, dann hast du auch Chance, andere zu berühren. Weil das merken die Leute nämlich. Ob das irgendwie so eine 0-50-Geschichte oder jemand anders hat dir das geschrieben, oder es ist wirklich deine Geschichte. Das ist ein bisschen das Problem, so muss ich sagen, vom Haarschreck. Weil natürlich habe ich am Anfang diese Haarschreck-Geschichte unglaublich wahrscheinlich sehr intensiv gesungen, weil mir das ein riesen Anliegen war, das zu schützen oder dieses Bewusstsein, es könnte dem Haarschreck einen Kragen geben. Das hat mich so fuchsteifelswild gemacht auf der anderen Seite. Das habe ich so unglaublich intensiv gesungen, dass die Leute, richtig, was ist denn jetzt los? Gell? Da packt mir irgendetwas emotional ganz an. Und heutzutage ist wir singen nur noch ganz selten, weil in Wirklichkeit geht es ihm inzwischen ganz gut. Man muss immer noch aufpassen, schauen, ob das alles, ja, es passt, aber eigentlich geht es dem viel besser wie damals. Diese Trauer oder dieser Zorn ist da weg. Das ist eher jetzt was Versöhnliches, was man da spürt dabei, oder? Und dieses Intensive über die Gefühle, deine eigene zu erzählen, das kann bei anderen Menschen Gefühle auslösen.
Ja? Ja, und ich würde sagen, es freut uns sehr, dass du auch deine Gitarre und deine Frau und musikalische Partnerin Margit mitgebracht hast und dass wir jetzt noch Musik von dir hören dürfen.
Ja, das machen wir. Weil nur über Musik reden ist das eine, aber Musik selber vorsingen ist schon viel besser.
Am Lech entlang kann ich mich ganz einfach treiben lassen. Am Lech entlang die Gedanken fließen frei wie es Wasser. Am Lech entlang geh Schritt für Schritt von der Quelle bis zum Fall. Am Lech entlang spür ich Schritt für Schritt so viel Wunder überall. Am Lech entlang, am Lech entlang, jo da ro hui ja jo, die ja jo. Jo da ro hui ja jo, die. Sei wie es, und ich möchte mich wehren kennen. Und ich möchte stark sein wie es, möchte manchmal wehren kennen. Aber ich hätte so gerne für Albe mit meinem Freund, dem Lech, a Techtelmechtel. Weil ich bin nur ein kleiner Haarschreck im Lechtel.
Ich bin und ich bleib ein kleiner Haarschreck im Lechtel.
Ja, das war unser Hörausflug an den Tiroler Lech. Der Toni Knittel hat uns gerade noch erzählt, dass er selbst so gerne am Lechwanderweg unterwegs ist. 125 Kilometer von der Quelle bis zum Lechfall in Füssen.
Und auch für Abenteuerlustige gibt es hier ein riesiges Angebot. Canyoning, Rafting, Wildwasserschwimmen, ist alles möglich hier.
Für Flussfans sei natürlich unbedingt auch noch die Isel in Osttirol erwähnt.
Alle Infos zum Lech und zu den Attraktionen hier zum Naturschutzgebiet findet ihr in den Shownotes verlinkt. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo unser nächster Hörausflug hingehen soll. Schreibt uns doch an info@tirol.at.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.